Digitale und soziale Transformation.
Zur Chance.
Entwicklung, experimentell betreiben.
Motivation.
Optimierung.
Neurowissenschaft.
Hinterm Horizont geht's weiter.
Gewohnheiten.
Erfolg.
Change. Leadership. Rechtssicher.
Hybrides Kanban entwickeln.
Prozesse.
Klarheit
schaffen. Organisationskultur.
Scrum. Innovation. Für jeden nutzbar
Zusammenarbeit.
Machen.
Besser werden.
Licht ins Chaos bringen.
Zuhören.
Der Gelbe Raben Podcast. Transformation ins Ohr geflüstert.
Heute mit Dorothea Anzinger. Herzlich willkommen, Dorothea.
Vielen Dank, liebe Barbara.
Ja, liebe Dorothea, ich habe beschlossen, dich nicht hier am Anfang gleich vorzustellen, sondern die vielen Sachen, die du alle machst und tust und kannst, die wollen wir gemeinsam hier im Podcast von dir erfahren. Und ich werde nicht dir vorher schon eine Reihe von Schubladen aufmachen und hinstellen, sondern lass uns einfach gemeinsam gucken, welche Schubladen du hier aufmachen möchtest und welche zu dir passen.
Ich wollte gerade sagen, da stellen wir einige Schubladen hin und schauen mal, wo ich reinspringe.
Genau. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ich frage dich jetzt ganz einfach mal, was machst du eigentlich so den ganzen Tag?
Eine sehr schöne Frage. Du, ich bin zurzeit sehr intensiv wieder in einem meiner Berufe tätig, nämlich als Synchronschauspielerin und auch als Sprecherin. Ich bin ausgebildete Schauspielerin, ausgebildete Sprecherin. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahrzehnten Sozialpädagogik studiert und ich bringe zurzeit seit ungefähr 13 Jahren beide Bereiche zusammen, indem ich angefangen habe, Firmentrainings zu geben, aus meiner Kompetenz heraus als Pädagogin und auch gleichzeitig als Schauspielerin. Und in diesen Firmentrainings geht es ganz, ganz viel um Kommunikation, um Zusammenarbeit, vor allem mit dem Thema Wertschätzung und Achtsamkeit im Team. Weil das etwas ist, was ich als Schauspielerin und größtenteils als Improvisationstheaterschauspielerin bis ins kleinste Detail, bis ins kleinste Molekül gelebt, erfahren und entwickelt habe. Und diese Fähigkeit im Team wirklich sich zu verzahnen und miteinander für das Projekt oder das Produkt zu gehen, das habe ich dort wirklich gelernt. Und es hat diese ganze Zeit, in der ich Impro-Theater gespielt habe, mich genau in diesem Bereich unglaublich wach gemacht und mich trainiert. Und das gebe ich weiter.
Ja, spannend. Das klingt ja nun aber mehr nach dem Gegenteil von Schubladen, nämlich mehr nach Tür aufmachen, nach Weiten des Horizontes, nach Verbinden von Schubladen, oder? Weil ich höre hier erstmal drei Sachen: Schauspielerin, Sprecherin und unterwegs in Unternehmen. Und ich frage mich gerade, wie du das schaffst, mit diesen drei doch sehr unterschiedlichen Themengebieten in Teams, in Unternehmen hilfreich zu sein.
Immer dann, wenn es um Kommunikation geht und immer dann, wenn es wirklich um den Zusammenhalt in einem Team geht. Jetzt musst du dir einfach mal vorstellen, Improvisationstheater lebt ja wirklich davon, dass eine Gruppe von Menschen gemeinsam auf der Bühne arbeitet und sich unterstützt, ohne einen Text zu haben. Im Impro gibt es ja kein Textbuch, es gibt ja keine Dramaturgie, es gibt ja gar nichts, woran du dich festhalten kannst. Also was der verbindende Aspekt ist bei der Improvisation, ist die Bereitschaft von allen, die auf der Bühne stehen, sich aufeinander einzulassen, sich auf den Moment einzulassen und immer für die Sache zu gehen. Also für eine gute Szene, für eine gute, schöne Geschichte, für einen interessanten Charakter. Mit dem Ziel, das Publikum zu begeistern und dem einen schönen Abend zu bereiten. Und wenn du das jetzt mal von einer Metaebene betrachtest, dann kannst du das sehr wohl auf ein Team rüberziehen. Also miteinander zu arbeiten, den Fokus darauf zu haben, wertschätzend und achtsam miteinander umzugehen, sich auf das Projekt einzulassen, für das Projekt zu gehen, mit dem Ziel, einen Kunden oder die Abteilung oder einen Geschäftsführer glücklich zu machen und eine gute Arbeit abzuliefern.
Ja, das leuchtet ein. Ich frage mich nur, wie machst du das in einem Unternehmen, wenn das Ziel noch gar nicht so klar ist und das Team noch gar nicht ausgerichtet ist, so auf ein direktes Ziel?
Das kommt immer darauf an, finde ich, wie du das Ziel definierst. Das Ziel kann ja auch sein, wir möchten einfach entspannt und mit guter Laune zusammenarbeiten. Oder das Ziel kann sein, wir haben in letzter Zeit so viele Missverständnisse und wir haben das Gefühl, wir agieren gegeneinander. Was können wir tun? Ja? Und da gibt es dann viele Möglichkeiten, viele kleine Techniken, Tools, Übungen, die man machen kann, um überhaupt erstmal in einer Gruppe, in einem Team, und die müssen gar nicht zwangsläufig zusammenarbeiten, es kann auch ein größer gefasstes Team sein, um überhaupt erstmal eine Atmosphäre zu erzeugen, in der du dich wohlfühlst. Und dann wirklich auch zu schauen, zu reflektieren, was trägst du zu dieser Atmosphäre bei? Und aufhören, darauf zu warten, dass es immer die anderen machen müssen, bevor du aktiv wirst. Also ich motiviere die Menschen wirklich ganz intensiv dazu, bei sich selbst zu beginnen. Das, wie du möchtest, dass man mit dir umgeht, überlege mal, wie soll es sein, wie ist es? Und dann entscheide dich, dass du genau das tust im Zusammenspiel mit anderen. Und somit wirst du handlungsfähig, somit wirst du wirksam, du wirst selbstwirksam, indem du dich entscheidest, wie will ich sein, was möchte ich, wie will ich das rüberbringen. Und du machst es unabhängig von dem erstmal, was zurückkommt, ohne diese Erwartungshaltung zu haben, ja, wenn ich jetzt so bin, dann müssen die anderen aber sofort auf mich zugehen, ganz, ganz toll mit mir umgehen. Das wird sich erst entwickeln im Laufe der Zeit. Nur was du wirklich selber machen kannst, ist dich zu investieren. Dich und deine Persönlichkeit und dein Verhalten.
Verstehe ich dich richtig, dass du erstmal beginnst zu arbeiten mit Themen, die gar nicht direkt in Zusammenhang stehen mit vielleicht aktuellen Spannungen oder Problemen, die im Team so aufpoppen?
Genau. Ich führe sie erstmal aus ihrem normalen Alltagsbewusstsein raus und gerade auch aus diesen Spannungsfeldern raus. Denn es macht relativ wenig Sinn, mit den Spannungsfeldern anzufangen, also zumindest in meiner Welt. Ich schaue mir immer erstmal genau an, wie agieren die Menschen miteinander. Und dazu gibt es kleine Übungen, Warm-ups, die man machen kann, wo ich relativ schnell sehe, gibt es dort Meinungsführer, gibt es dort Menschen, die sich eher zurückhalten, gibt es Menschen, die sich nicht einordnen können, die noch keine Position gefunden haben, gibt es Leute, die Kümmerer sind, die immer überall eingreifen und ganz schnell dabei sind zu beschwichtigen. Also wer tickt wie in einer Gruppe? Und dann, meistens ändere ich dann da schon den Plan, den ich gehabt habe, wenn ich dann sehe, was gebraucht wird, was wirklich gebraucht wird. Das ist ja oft was anderes, als im Vorfeld besprochen wird. Wenn ich dann Menschen sehe, wie sie agieren, kriege ich relativ schnell ein Bild, wo es klemmt. Und gehe dann konkret mit meinen Übungen darauf ein. Und das hat noch gar nichts mit ihrem Arbeitsalltag zu tun, sondern nur mit einer Fähigkeit, ein gewünschtes Verhalten einmal in einem anderen Kontext zu erleben. In einem Kontext, wo du lachen darfst, in einem Kontext, wo du Spaß hast, in einem Kontext, wo du dich selber überhaupt gar nicht kritisierst oder dir auf die Finger haust oder dich überprüfst, mache ich es jetzt richtig? Denn du kannst es in dem Kontext gar nicht richtig machen, weil es kein richtig gibt in der Improvisation. In der Improvisation bist du immer im Moment. Und worauf du reagierst, da reagierst du drauf. Und dann kommt der nächste Schritt. Und von daher entspannen sich die Gemüter sehr schnell. Und es kommt sehr schnell an einen Punkt, wo das Lachen zurückkehrt, auch das Lächeln ins Gesicht und plötzlich Menschen sich anschauen und sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass du so witzig sein kannst. Wow, ich wusste das gar nicht von dir. Ach Mensch, hätte ich geahnt, wie du auch dich verhalten kannst, glaube ich, hätten wir manche Spannungen gar nicht aufgebaut. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann können wir uns Schritt für Schritt anschauen, wo hakt es denn? Wo gibt es denn Missverständnisse? Wo liegen denn die Momente oder die Stolpersteine, mit denen das Team struggelt, mit denen es kämpft? Und dann darauf nochmal gezielt einzugehen und Übungen zu machen, um das Fundament zu bauen, damit es leichter fällt, miteinander klarzukommen. Und das heißt, ich bin jemand, der komplett erfahrungsorientiert arbeitet. Ich mache erst die Übung. Ich erkläre die auch nicht groß vorher, sondern die Menschen bekommen eine Aufgabe, die müssen sie tun. Punkt. Und dann schauen wir uns an, wie haben sie das gemacht? was haben Sie dabei erlebt und was können Sie daraus lernen? Und dann reflektieren wir das, was hat das eventuell mit meinem Arbeitsalltag zu tun? Wo kann ich dieses Verhalten, was ich jetzt verstanden, begriffen, also wirklich erlebt habe, anwenden?
Mich würde jetzt interessieren, du hast gesagt, dass du relativ schnell siehst, wenn jemand zum Beispiel in so eine Anführerrolle geht oder sich nicht traut, sich zu zeigen oder sehr fürsorglich ist. Wie gehst du damit um? Würdest du den Anführer zum Beispiel dazu führen, ihn in seine Rolle zu bestärken oder diese Energie umzulenken oder eher mal in eine ganz entgegengesetzte Rolle zu bringen? Oder ist das ganz offen?
Gute Frage. Normalerweise mache ich es erstmal so, dass es überhaupt erstmal erkannt wird. Also den Status quo feststellen. Ja? Und dann ist es mir ganz wichtig, egal welche Rolle du dort hast, also welches Verhalten oder welchen Persönlichkeitsstil oder Führungsstil du an den Tag legst, dass du ihn als erstes wertschätzt, als deine Stärke, die dir innewohnt. Denn es kann ja auch sein, dass jemand, der eher zurückhaltend ist oder abwartend ist, dass das eine große Stärke ist, die er in bestimmten Situationen nutzen kann und für sich das Team oder das Projekt oder die Firma gewinnbringend einsetzen kann. Also das ist mir extrem wichtig, dass erstmal klar ist, hey, so bin ich und das habe ich zu geben. Und dann kann man sich natürlich anschauen, was hätte ich noch gerne dazu? Also welchen Bereich hätte ich auch gern? Und was hält mich davon ab, den noch stärker zu leben, den noch stärker mit reinzunehmen? Wo ist das für mich wichtig? Für jemand, der permanent nach vorne springt, zu schauen, wo ist es wichtig für mich, mich mal zurückzunehmen, damit ich auch einen Raum für andere lasse. Wenn wir dann nochmal kurz auf die Improvisation zurückgehen, also wenn ich dann die Chance habe, mit einer Gruppe oder mit Menschen länger zu arbeiten, über 2 Tage oder auch mal über 2,5, wie es oft ist, dann können wir in den nächsten Tagen uns natürlich anschauen mit unterschiedlichen kleinen Spielen, die wir machen, wie lernt diese Person, sich wirklich im Spiel, in dem Theaterbereich, in der Improvisation zurückzunehmen und Raum für den anderen zu geben. Also was braucht es dafür? Ja? Was braucht es für eine Bewusstheit? Was braucht es für ein mentales Setup? Und auch zu verstehen, was du dadurch geschenkt bekommst. Nämlich, dass plötzlich die anderen Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, dir ja ganz viel geben an Ideen, an Aktionen, an Unterstützung, an neuen Impulsen, die dich ja auch stärken. Und eine der größten Regeln in der Improvisation ist, let your partner look good. Also lass den anderen gut aussehen. Das heißt, gib ihm auch den Raum zu zeigen, was er kann und hör auf, gegen ihn zu arbeiten.
Das klingt für mich nach einer Menge Selbsterfahrung, die da mitschwingt. Also als lerne ich erstmal bei dir, wie ich wirke auf andere und wie mein Standardverhalten andere beeinflusst.
Ganz genau. Und genau darum geht es mir auch. Also wenn du den All-Over-View anschaltest, ist es wirklich, wie man im Englischen mittlerweile so schön sagt, es ist ein Deep Dive. Also schau mal wirklich nach innen, reflektiere dich, erkenne dich und verstehe, wie du im Kontext funktionierst und sei dir bewusst, dass du das wandeln kannst. Du hast Stellschrauben, du hast Möglichkeiten. Jetzt muss dann nur die Entscheidung fallen, will ich das oder will ich es nicht? Und zu welchem Zweck will ich es?
Und ich habe ja dann bei dir die Möglichkeit, mal auszuprobieren, wie es wäre, wenn ich mich dann mal anders verhalten würde.
Ja. Absolut. Das mache ich auch ganz viel. Ich nenne es nicht mehr, also so viele Menschen haben Angst vor Rollenspielen, gell? Und wenn das kommt, machen Sie bitte keine Rollenspiele im Training. Und ich habe dann irgendwann gelacht, habe gesagt, es gibt bei mir keine Rollenspiele. Das sind alles Real-Life-Simulations. Das war wirklich sehr spaßig. Seit diesem Begriff habe ich die Nachfragen nicht mehr. Weil eine Simulation macht ein anderes Bild auf im Kopf. So eine Simulation, ja, das können wir ausprobieren. Die Menschen haben immer so Angst, dass sie sich verstellen müssen. Und darum geht es ja selbst im Rollenspiel, geht es nicht darum, sich zu verstellen. Sondern es geht schlicht und ergreifend darum, eine Situation einzunehmen, sie zu durchleben und in diesem Setup, was wir haben, im Prinzip die Stopptaste drücken zu können und zu sagen, oh stopp, hier habe ich was gesehen von außen. Da würde ich jetzt gerne Rewind machen, zurückspulen. Das schauen wir uns nochmal an. Und auch mit den Teammitgliedern zu arbeiten, zu sagen, was habt ihr gemerkt? Wo hat es angefangen zu haken? Was ist passiert? Und dann dort wieder einzusetzen, im Prinzip eine, in Anführungsstrichen, Regieanweisung von außen zu bekommen und diese Situation nochmal zu starten. Und das hast du ja im normalen Leben nicht.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, was viele Menschen damit assoziieren, ein Rollenspiel zu machen, ist, dass sie denken, sie kommen in so eine Situation wie ein Schauspieler, der eine Rolle bekommen hat, aber keinen Text und der jetzt da steht und ohne diesen Text die Rolle spielen soll. Und da fühlt man sich dann schnell hilflos und verloren. Und deshalb vielleicht die Frage, was kann denn ein Schauspieler mir da beibringen? Will der mir vielleicht eine Rolle beibringen und zeigen, wie das geht? Aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht dein Ansatz.
Überhaupt nicht. Gerade in diesen Real-Life-Simulations, wenn das gewünscht ist, also wenn es wirklich darum geht, auch ein Team nochmal da reinzuführen, wo die Schmerzpunkte sind und wo es immer hakt, da stelle ich mich ja ganz oft als Gegenpart zur Verfügung. Das ist oft schwierig, wenn die Mitarbeiter oder die Kollegen oder die Führungskräfte das miteinander machen sollen. Weil die kennen ja ihre Triggerpunkte. Die wissen ja auch, wie man mit dem anderen umgeht. Entweder schonen sie den anderen oder sie fordern ihn extrem heraus. Und das kann ganz schnell in eine Richtung gehen, die von mir gar nicht gewünscht ist. Und deshalb meistens, wenn wir das machen, stelle ich mich als Interaktionspartnerin zur Verfügung. Und da braucht es nur ganz, ganz wenig. Ich brauche nur das Setup, ich brauche nur eine kurze Beschreibung der Person und der Situation und vielleicht ein, zwei Triggersätze. Und mir sagt jemand, schaut, darum geht es. Wenn Kollegin XY das sagt, dann passiert bei mir Folgendes. Der Spaß an der Geschichte ist ja, dass wirklich ausnahmslos jeder Mensch, wenn er in so eine Situation geht mit einem Gegenüber, sobald der Triggerpunkt genannt wird, automatisch in das Verhalten fällt, was er kennt. Weil er ja eben, genau wie du gesagt hast, er hat ja keine Rolle, die er gelernt hat. Er hat ja keinen Text. Sondern er sagt dann das, was er in der Situation normalerweise auch sagen würde. Also du greifst auf das zurück in Sekundenbruchteilen, was du kennst, in deine Routine. Und ich habe schon so oft das gehabt, dass Menschen zu mir hinterher gesagt haben, ach du grüne Neune, was du gesagt hast, war 1:1, wie die Person sich verhält. Das gibt es doch gar nicht. Woher weißt du das? Und das ist meine Fähigkeit als Impro-Spielerin, mich wirklich da einzulassen und laufen zu lassen, assoziieren. Einfach zu antworten auf das, was mir mein Gegenüber gibt. Und dann diese Situation greifbar, griffig, hautnah darstellen zu können, dass der andere Mensch, der mit mir arbeitet, wirklich Puls kriegt. Also da geht die Energie hoch, da schwillt die Halsschlagader, da kommt manchmal Schweiß auf die Stirn. Und dann kann man sich anschauen, was war's? Was hat's getriggert? Wo ist es? Wo hättest du gerne reagiert? Wo ist dir einfach nichts eingefallen? Was können wir uns für so eine Situation an Sätzen überlegen, die dir helfen würden und die du dann wirklich lernst? Und irgendwann brauchst du sie nicht mehr, diese Sätze, weil du souveräner geworden bist, weil du aus dir heraus mit so einer Situation einfach anders umgehst. Vielleicht hast du aufgehört, es persönlich zu nehmen. Vielleicht hast du begriffen, dass der andere Mensch, der dir so gegenübergetreten ist, irgendetwas in seinem Privatleben hat, was gerade zwickt, was überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Und du bist bereiter, Anteile beim anderen zu lassen und nicht alles zu dir rüberzuziehen und dich permanent zu hinterfragen oder den anderen zu beurteilen und zu bewerten und zu sagen, der ist so und so und so.
Und dadurch kannst du diese Muster brechen.
Ja.
Aufbrechen, Neues möglich machen.
Einfach mal stoppen und Verständnis zu wecken für die Menschlichkeit desjenigen, der mir gegenübersteht. Und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Dieses alte indianische Sprichwort, urteile nie über jemanden, in dessen Mokassins du nicht 6 Monate gegangen bist, finde ich enorm wichtig. Versetz dich ab und zu mal in den Menschen hinein oder lass zumindest den Gedankengang zu, hey, dem mag es vielleicht gerade mies gehen oder dem ist eine Laus über die Leber gelaufen oder vorhin hat ihn gerade ein Kollege blöd angequatscht oder was weiß ich? Also immer erstmal diesen Credit zu geben, dass auch der andere eine Befindlichkeit haben kann. Und dass er nicht darauf aus ist, mir jetzt was Übles zu wollen. Oft setzen wir das nicht mehr voraus. Und da möchte ich die Menschen hinbringen. Also einfach wieder ein Stück weit mit reinzunehmen, dass der andere das nicht unbedingt macht, um mich jetzt bloßzustellen.
Ja, genau. Das sind ja oft Projektionen, nicht die eigenen Ängste in dem anderen gespiegelt zu sehen.
Und sich das auch mal anzuschauen, wenn es immer wieder der gleiche Punkt ist, der mich triggert, wirklich mal zu schauen, was hat denn das mit mir zu tun? Ich meine, wir machen jetzt keine therapeutischen Ansätze, aber es sind Selbsterfahrungsansätze, da hast du völlig recht, ja.
Ja, ich sehe und erfahre mich auf jeden Fall mal anders. Vielleicht auch nur, indem du mal meine Rolle einnimmst und ich mich von außen sehe.
Haben wir auch schon gemacht.
Ja, genau. Siehst du deine Abgrenzung oder wie verhält sich das, was du tust, zu Aufstellungen?
Es gibt auf alle Fälle eine Verwandtschaft. Es gibt wirklich eine Verwandtschaft zur Aufstellungsarbeit. Hier halt nochmal in einem intimeren Bereich. Mhm. Also ohne jetzt so viel Einzelaspekte mit reinzunehmen und wirklich nochmal zu schauen, was macht es mit dir ganz individuell?
Mhm. Und es gibt mir eine neue Art, mich selbst zu erleben.
Ja. Weil das haben wir nicht so oft.
Das stimmt. Meistens hängt man ja fest in seinen Rollen, Strukturen und Mustern und hat gar keine Möglichkeit, mal was anderes auszuprobieren. Ist ja auch sehr mutig, weil man nicht weiß, was rauskommt. Da muss man schon so einen Übungsplatz haben, um mal zu sehen, was passiert, wenn ich was anders mache.
Und ich finde es immer wieder faszinierend, in dem Moment, wo die Menschen spielen lässt, wo du ihnen wirklich wieder Raum gibst, spielerisch sich selber zu entdecken und auszuprobieren. Genauso wie wir das als Kinder gemacht haben. Da passieren so unglaublich schöne Dinge. Es ist so faszinierend, immer wieder zu schauen, wie Menschen aus sich herauskommen. Wie Menschen plötzlich das Glühen anfangen, das Leuchten und sagen, wow, so gut habe ich mich schon ewig nicht mehr gefühlt. Weil sie endlich mal die Erlaubnis haben, zu dürfen. Sein zu dürfen, so wie sie sind, mit all ihren Facetten und auch in einem geschützten Raum sind, wo diese Bewertung wegfällt, sondern wo das, was sie zeigen, geachtet wird, gewertschätzt wird.
Ja, und wo man auch auf sie als Menschen reagiert und nicht auf ihre Rolle oder auf ihre Position.
Ganz genau. Und wenn man sich alles anschaut, was zurzeit wirklich über New Work geschrieben wird, über die neue Art der Führung, wie Führungskräfte sein sollen, was sie alles für Aufgaben haben, das korreliert ja komplett damit.
Ja, ganz genau.
Es findet ganz oft halt einfach auf der intellektuellen Ebene statt, auf der Wissensebene und selten wirklich in einem Raum, wo du dich darin mal komplett erfahren darfst. Und dann hinterher sagen kannst, wow, das wusste ich gar nicht von mir, wie ich da ticke. Oder wie lässig ist das denn? Ich habe wirklich festgestellt, es fällt mir ganz leicht. Dieser Schritt ist viel kleiner, als er sich vorher dargestellt hat. Und die Ängste schwinden. In dem Moment, wo du auch mal über dich selber lachen kannst, wo du Fehler machen darfst, die nicht sofort begutachtet werden, sondern die dazu führen, zu verstehen, was du verbessern kannst, entspannt sich einfach alles.
Ja, und ich denke, da kommt auch noch ein körperlicher Aspekt dazu. Wir sind ja in der Regel sehr verkopft unterwegs und wenn ich ein Gespräch führen muss als Führungskraft, dann mache ich mir vielleicht eine Strategie in meinem Kopf und überlege, das muss gesagt werden und so gehe ich vor und das werde ich dann sagen. Aber dass ich auch eine körperliche Präsenz habe, dass mein Gesicht was ausstrahlt, meine Hände, meine Körperhaltung, das macht man sich ja oft gar nicht bewusst.
Das spielt natürlich enorm rein. Alle nonverbalen Aspekte sind in so einem Training natürlich auch mit drin. Und wenn man will, ich habe das ja oft, dass dann jemand sagt, wir möchten gerne über nonverbale Kommunikation was machen, dann nehmen wir das natürlich mit rein. Weil oft sind solche Haltungen antrainiert. Und aus dem Schauspiel weiß ich halt ganz genau, wie man damit umgeht. Und ein Aspekt ist die Emotion, unterstützt deine Haltung und deine Haltung unterstützt deine Emotion. Körpersprache wird es allerdings wirklich erst, wenn Haltung und Emotion kongruent sind. Oft habe ich das, dass Menschen zu mir sagen, zeigen Sie mir einfach, wie ich mich hinstellen muss, ja? Und damit ich so und so wirke. Und ich meine, okay, Sammy Molchow, ich mag dich wirklich. Aber du hast eine Zeit lang auch Dinge gemacht, die einfach nicht zielführend waren.
Zu Sammy Molchow könntest du vielleicht gerade noch zwei Worte sagen.
Ja, Sammy Molchow kennen viele noch so aus den 90er Jahren. Dieser große Pantomime, der ganz viel mit Körperhaltung gemacht hat. Also Klischees von einer Haltung eingenommen hat und gesagt hat, diese Haltung drückt das aus. Ja? Also Arme vor der Brust verschränken heißt immer, dass jemand abwehrend ist. Und das unterstreiche ich so nicht. Du kannst die Arme vor der Brust verschränken, weil du müde bist. Du kannst die Arme vor der Brust verschränken, weil dir das gemütlich ist in dem Moment. Du kannst sie verschränken, weil es dir vielleicht gerade unangenehm ist, weil du gesehen hast, irgendeiner deiner Nägel ist abgebrochen. Ja? Es gibt ganz viele Gründe. Und natürlich kann es im ersten Moment von außen so wirken, als ob jemand abwehrend ist. Ich trainiere, hinter die Haltung zu schauen und ein Gespür dafür zu bekommen, ob ich eine Emotion empfange von meinem Gegenüber. Ich nehme die Augen mit, ich nehme die Hautspannung mit, ich nehme mit, ob die Person lächelt, ich nehme ihre Kopfhaltung mit, also ich nehme alles mit, weil mir das also wirklich wichtig ist, dass wir anfangen, hinter die Fassade zu schauen. Nur eine Haltung zu beurteilen, ist mir zu wenig. Das wird dem Menschen nicht gerecht, der da steht. Und deshalb gibt es für mich auch nicht, nimm die Powerpose ein und dann bist du überzeugend. Wenn du dich innen drin fühlst wie ein Mäuschen, aber eine Powerpose von Superman einnimmst, dann bist du kein Superman.
Die große Frage, die sich mir dann stellt, ist aber, wie beeinflusse ich dann meine Emotionen, wenn ich mich gerade wie ein kleines Mäuschen fühle oder total wütend fühle und am liebsten draufhauen würde? Wie kann ich diese Emotionen beeinflussen, sodass sie kongruent wird zu meiner Haltung?
Jetzt werde ich meinen indischen Swami zitieren, den ich mal kennengelernt habe, bei dem ich zwar nicht lange war, aber den ich mal kennengelernt habe auf einem Seminar, der immer gesagt hatte, always the emotions, it's not so easy. Have the emotion, but don't be the emotion. Also macht bitte einen Unterschied. Eine Emotion zu haben, ja, völlig in Ordnung. Sie aber komplett zu sein, dann bist du ausgeliefert. Und das fängt bei mir mit der Sprache an. Ich bin wütend, heißt, ich bin komplett. Alles in mir ist wütend. Wenn ich sage, ich fühle mich gerade ziemlich wütend, dann habe ich die kleine Distanz da drin. Und mit einer Emotion umzugehen, ist für mich so dieser Aspekt, es überhaupt erstmal auszusprechen. Zu sagen, boah, wenn ich das höre, ganz ehrlich, das macht mich wütend. Und in dem Moment, wo du es hinstellst, ist der große Elefant, wie man sagt, aus dem Zimmer schon mal raus. Sonst steht immer etwas im Raum, was du spürst, was nicht benannt wird. Also dazu zu stehen, transparent zu sein, zu sagen, wow. Oder auch eine Körperlichkeit zu äußern, zu artikulieren, zu sagen, boah, wenn du das sagst, du, ich merke, meine Brust wird ganz eng. Mir wird es hier ganz komisch und puh, ich muss mal kurz durchschnaufen. Ich finde das so wichtig, dass wir lernen, so etwas auszudrücken. Weil, erstens, ich selber nehme es wahr, es gibt mir einen Moment, dass ich in eine Reaktion gehen kann, in eine adäquate Reaktion. Und ich gebe meinem Gegenüber ein Signal, was gerade bei mir passiert, sodass auch mein Gegenüber die Chance hat zu sagen, huch, war ich vielleicht gerade zu vehement, tut mir leid. Also das ist das Spiel von Kommunikation, das ist das Spiel vom Miteinander, im Dialog sein oder auch mal einen Diskurs zu führen, sich wirklich auch dann zu öffnen und aufhören, Spiele zu spielen. Weil die bringen uns einfach immer wieder in dieses Dilemma von Missverständnissen oder von dem Gefühl, wir gehen gegeneinander, obwohl wir das gar nicht wollen.
Das finde ich gut, dass du das jetzt nochmal sagst, dass es nicht darum geht, nicht wütend zu sein. Mein Eindruck ist immer, wenn man sowas ausspricht wie, das macht mich wütend, dann steht die Wut zwischen einem und man kann sie anschauen und von verschiedenen Seiten betrachten und eben vielleicht auch wegräumen, wenn man sie nicht mehr braucht. Wenn das unausgesprochen ist, dann kann das sehr mächtig werden, weil es eben unbekannt und im Dunkeln bleibt und nicht kontrollierbar ist dadurch. In der Aufstellungsarbeit würde ich jetzt zum Beispiel der Wut auch eine Person im Raum zuordnen und die Wut mal fragen, wie es ihr geht, was sie braucht und was sie nährt und wo sie hin will.
Da überschneiden sich unsere Arbeiten unter Garantie. Und ab und zu gibt es ja auch in der Schauspielerei oder in den Psychodrama-Aspekten auch die Möglichkeit, deine einzelnen Teile einfach mal zu spielen und sie zu zeigen. Und ihnen eine Stimme zu geben. Das ist übergreifend, auf alle Fälle.
Ist das auch der Aspekt des Impro-Theaters, den du da gerade ansprichst, oder ist das nochmal eine andere Nuance?
Für mich ist der Impro-Theater wirklich wesentlich mehr als eine Theaterform. Für mich ist es ein Abbild deines Seins in deinem Leben. Weil du auf der Bühne auf alles zurückgreifst, was du jemals erfahren hast, was du erkannt hast, was du erlebt hast, auf die Emotionen, die du hattest, auf Geschichten, die dir passiert sind, auf einzelne Rollen, die du schon mal eingenommen hast, auf Dinge, die du gesehen hast. Also du baust ja alles zusammen. Und ich finde es so faszinierend, ab einem bestimmten Punkt, wo du dich diesem Universum öffnest, also diesem Universum an Möglichkeiten, da ist es für mich so faszinierend zu sehen, was du alles gestalten kannst und dass du es immer in der Hand hast. Du bist dein Regisseur, du bist der Schauspieler, die Schauspielerin, du bist die Bühnenausstatterin, du bist der Dramaturg, du schreibst die Texte, du machst alles. Und ich möchte die Menschen inspirieren zu sehen, wie viel in ihnen ist und was sie alles nutzen können in ihrem Arbeitsalltag und was sie einfach auch ihrem Projekt, ihrem Team, ihrem Unternehmen zur Verfügung stellen können, wenn sie das wollen. Und da kommen wir genau zu dem Punkt. Willst du in deiner Gänze an deinem Platz, an dem du dich befindest, spürbar und wirksam sein? Und das ist für mich eine Entscheidung. Und deshalb ist es oft auch so, dass ich habe schon mit Teams zusammengearbeitet, wo dann auch mal jemand gegangen ist. Und es war aber im Einklang mit dem Team, weil man gemerkt hat, es stimmt so nicht. Und sie haben wirklich gemerkt, warum es nicht stimmt. Und wenn man sich dann trennt, ist das unglaublich heilsam. Dann wird Energie wieder frei. Und ich finde es ganz wichtig, auch da hinzuschauen. Sind wir alle an dem Platz, an dem wir sein wollen? Leben wir unsere volle Kraft an dem Platz, an dem wir sind? Kann ich das, was ich zu geben habe, hier wirklich geben? Oder brauche ich noch was? Also da geht es dann aber schon in eine weitere Zusammenarbeit. Also das ist dann wirklich nichts, was in den ersten ein, zwei Tagen passiert, sondern das geht dann in einem, wenn man sich entscheidet, einen gemeinsamen Prozess zu gehen, das passiert dann in den nächsten Schritten. Wenn jetzt eine Firma sagt, wow, das war super spannend, so wie ich das auch schon öfter gehabt habe, lass uns zusammenarbeiten und lass uns diese Dinge Stück für Stück angehen und uns das genau anschauen. Das sind dann wirklich die Menschen und die Unternehmen oder die Abteilungen, die sich da auf eine Ebene begeben, wo ihnen diese Vertrauenskultur auch extrem wichtig ist und wo sie verstanden haben, dass wenn diese Grundlagen da sind, dass alles andere leichter zu wuppen ist.
Ja, ganz wunderbar. Das zeigt ja auch nochmal, wenn ich mich selber weiterentwickle und mehr Potenzial entfalte, dann kann ich das ja auch in mein Team und in mein Unternehmen geben. Und wir beide, mein Unternehmen und ich oder mein Team und ich, wir wachsen dann gemeinsam.
Ja.
Ja, und das ist befriedigend, das macht glücklich und das eröffnet viel mehr neue Möglichkeiten für beide, für mich selber und für mein Team oder mein Unternehmen.
Ja. Und auch mal zu sagen, du bis hierhin und nicht weiter, das war's oder das ist es. Ja? So viel will ich geben und der Rest ist mir zu viel. Ja, genau, dann weiß man nämlich auch, wie man den anderen einschätzen kann. Ja? Dann gibst du ihnen nicht mehr noch Aufgabe XYZ, sondern du weißt, hey, das schafft er, der Mensch, das will er auch und dann ist gut. Ich habe das so oft, dass es immer wieder in solchen Diskussionen endet. Eine Führungsperson, eine Führungspersönlichkeit sagt, ich möchte diesen Mitarbeiter entwickeln, aber der will nicht. Der sträubt sich. Wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, und warum wollen Sie ihn dann weiterentwickeln? Ja, weil ich das Potenzial sehe. Und ich sage, wenn dieser Mensch aber selber dieses Potenzial nicht sieht und auch keine Bereitschaft hat, sich darauf einzulassen, dann ist es verschenkte Energie. Und das ist auch so wichtig, das einfach mal aussprechen zu dürfen. Ja? Nicht jeder kann unendlich entwickelt werden und nicht jeder will das.
Genau, und es liegt ja eigentlich auch schon in dem Ausdruck sich entwickeln drin. Ich kann mich nicht entwickeln lassen, ich muss es immer aus eigenem Antrieb tun, denn Veränderung ist ja immer auch ein bisschen anstrengend, bedeutet, dass ich meine Komfortzone verlassen muss, dass ich mich auf Veränderung einlassen muss. Und das ist ja eine Entscheidung, die ganz tief aus mir kommt, ob ich das überhaupt will.
Ja. Und das ist ja dann auch die Magie von guter Führung. Genau zu wissen, wie die einzelnen Personen arbeiten, wie sie ticken, was sie für Potenzial haben, was sie wollen, wozu sie bereit sind. Und dann habe ich ein diverses Team. Dann habe ich Menschen, die ich genau ihren Fähigkeiten entsprechend einsetzen kann. Und auch ich als Führungskraft habe dann nicht mehr so viel Fluktuation und habe dann nicht mehr so viel Gerangel die ganze Zeit, weil ich von jemandem etwas erwarte, was der gar nicht leisten kann oder nicht leisten will.
Ich würde sagen, man muss in Verbindung sein. Man muss eine Bindung aufgebaut haben und spüren, ob der andere in Resonanz geht mit dem, was ich vorschlage, mit meinen Ideen. Und dann ist alles möglich. Aber wenn der andere das abbricht an einem gewissen Punkt, dann geht es eben auch nicht weiter.
Ja, wie schön. Was ist fast ein tolles Schlusswort. Hm? Das Wichtigste ist, die Verbindung zwischen den Menschen zu stärken und sich da erstmal von Rollen und Hierarchieansprüchen zu lösen und wirklich bereit zu sein, sich dem Menschen zu nähern. Das heißt ja nicht, dass du dann nicht als Führungspersönlichkeit nicht mehr anerkannt wirst. Ich glaube eher das Gegenteil, ganz genau.
Und dazu ist es ein schönes Mittel, das in einem spielerischen Rahmen erstmal auszuprobieren und zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn man in Verbindung ist.
Ich gebe dir völlig recht. Ich kann da jetzt fast gar nichts mehr zu sagen.
Ja, super.
Und das ist selten bei mir.
Ja, vielen Dank, Dorothea, für dieses spannende Gespräch, das uns, glaube ich, alle ein Stückchen weiterbringt und ein Funken neuer Erkenntnis enthält, der jetzt in Ruhe weiterwachsen kann. Vielen Dank.
Ihr Lieben da draußen, improvise your life und zwar mit W geschrieben.
Super, Dankeschön.
Danke dir.